Einen wunderschönen Pfingsttag wünsche ich allen Zuhörern, einmal über Trema, unsere Trema-Gemeinde. Und wer dann über das Internet noch zuschauen möchte, geht ja noch nicht. Werden wir vielleicht auch eines Tages haben, gell? Wer weiß. Wer zuhören möchte jetzt übers Internet, der ist auch ganz herzlich willkommen. Wir haben Präsenzgottesdienst, Gott sei Dank, auch in der kleinen Gruppe. Und wir werden heute wieder eine Predigt hören, natürlich über das Pfingstgeschehen oder wie es in der Bibel heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das wird das zentrale Thema sein, gell? Logisch, Pfingstsonntag. Um auf dieses zentrale Geschehen hauptsächlich zu kommen, ist erstmal wichtig, dass wir noch ein kleines Stück in der Vorgeschichte mitnehmen. Die Apostelgeschichte in Kapitel 1, Vers 1 sagt: Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Aha, was ist denn damit wohl gesagt? Das ist natürlich Lukas, der das schreibt, und er spielt hier auf das Lukas-Evangelium. Das war der erste Teil meines Berichtes. Und dann schreibt er die Apostelgeschichte weiter. Und deshalb wissen wir, dass Lukas hier die ganze Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Er war Arzt und hat natürlich immer aus der Sicht und aus Erzählungen alles zusammengebaut. Er war nicht immer selbst dabei, aber das ist auch interessant. In Apostelgeschichte 1, Vers 2, Jesus gab ihm die Anweisung dazu. Und in 3 heißt es, dass sie alle, die Jünger, die 11 Jünger, waren Zeugen der Auferstehung. Jesus hat ihnen gesagt, und das ist in Vers 4 und 5 zu lesen, dass sie in Jerusalem bleiben sollen und dass es erfüllt werden sollte, was Jesus ihnen angekündigt hatte, nämlich die Taufe im Heiligen Geist. Da hat er ganz deutlich drüber gesprochen, aber wenn du noch nie ein Pferd gesehen hast, dann weißt du nicht, wie das gehen soll, und dann weißt du nicht, dass du auf dem Pferd auch mal reiten kannst, sage ich mal. Schlechtes Beispiel vielleicht, aber das ist etwas, wo wir auch eben hier die Jünger verstehen, dass Jesus ihnen etwas gesagt hatte, was sie gar nicht begreifen können. Und ich sage vielleicht eins auch noch, die Taufe im Heiligen Geist ist für viele Christen heute auch noch ein Thema, was sie noch gar nicht so recht begriffen haben, will ich nicht sagen, aber verarbeitet haben. In Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8, da bitte ich jetzt die Conny, uns die vorzulesen. Und dann kommen wir langsam auf das Geschehen.
Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.
Das war für die Jünger natürlich schwierig zu begreifen, und das Schwierigste, was sie machen sollten, sie sollten warten. Gell? Warten ist ja immer eine Sache, wo man nicht weiß. Wenn man auf den Zug wartet, weiß man, dass der Zug kommt. Gell? Wie er dann aussehen wird, ist vielleicht dann eine Sache, wenn er da steht. Vielleicht kommt er auch gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und hier ist es so, sie wussten gar nicht, worauf sie warten sollen. Jesus hat gesagt, ihr geht ins Obergeschoss, wo wir uns immer getroffen haben, und da wartet ihr. Dann haben sie gesagt, oh ja, gell? Aber sie haben es brav gemacht. Und wenn wir dann lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 13, wenn wir mal genau nachzählen, es sind nur 11, gell? Waren das nicht 12 Jünger? Da waren doch immer 12. Da waren doch immer 12. Judas ist natürlich gestorben, ja. Und jetzt musste natürlich ein weiterer Apostel ausgesucht werden, weil es ja wieder 12 werden sollten. Und so haben sie dann durch das Los entschieden, und Matthias ist der 12. Jünger geworden. Und dann sind es ab da wieder 12. Die mussten sein, das hat Jesus ihnen auch gesagt. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Pfingstgeschehen. Und da liest die Conny uns jetzt aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4 vor.
Und als der Tag des Pfingstfestes im Begriff war, sich zu erfüllen, waren alle an einem Ort beisammen. Und es geschah plötzlich aus dem Himmel ein Geräusch, wie ein daherfahrender starker Wind, und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen gespaltene Zungen wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen zu verkünden gab.
Also, sie haben schon mal brav gewartet, denn sie waren alle in dem Haus, steht da. Also haben sie ja alle gewartet. Und das ist der Kern des Pfingstereignisses. Wir müssen mal diese hellenistische Welt, die ja damals, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, auch sehen, der Einfluss war ja sehr groß. Und damit war eigentlich das, was da passierte, nicht besonders. Es war auch nicht einmalig, denn sie kannten die Form der Zungenrede in Form von Ekstase. Das war damals ja, und wenn man die unverständlich dunklen Worte des Orakels von Delphi, wo die Hythia gesprochen hatte, und die brauchte dann auch noch einen Übersetzer, der das dann deutlich machte und der die Interpretation dann an die Leute vermittelte. Deshalb war das also damals nicht außergewöhnlich, und bis zu diesen ekstatischen Ausrufern in der heutigen sogenannten Mysterienreligion, die gibt es auch, wo also Leute in Ekstase geraten. Ich habe es auch schon erlebt in Afrika, wo man dann eigentlich gar nicht mehr weiß, worum es geht. Und das dann einfach nur so, die sind dann, fallen dann in Trance. Und ja, gut, das kannten die da schon. Und deshalb war dieses Zungenreden, worauf wir ja noch kommen, nicht ganz ungewohnt für sie. Im alttestamentarischen Bereich haben wir ja auch eigentlich von Ekstase und unverständlichen Reden und unbeherrschten Gebärden haben wir gelesen. Und wenn wir auf den Prophetismus, also auf die Prophetien und auf die Propheten kommen, dann haben die meistens in klaren und verständlichen Worten geredet und die Botschaften rübergebracht und da nicht mit Ekstase und anderen Tricks gearbeitet, die das Volk zu informieren. Denn Gott wollte ja, dass das Volk daraus die Richtung erkennt oder den Weg ändert, dass sie falsch abgebogen waren, indem sie eben in Sünde gefallen waren. Und Gott wollte, hallo, da muss das nochmal wieder in die andere Richtung gehen. Die Propheten waren sich aber auch einig, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes durch Gott kommen würde. Das lesen wir, wenn wir nur mal die Bücher Jesaja, Hesekiel und besonders Joel auch hervorheben. Ich will jetzt die Verse nicht alle lesen, aber da wird also auch ja davon gesprochen, dass in den letzten Tagen und so weiter der Geist ausgegossen werden soll. Die Propheten waren sich also dessen bewusst, dass ihr Geistesbesitz nicht das letzte und endgültige sein sollte. Und sie hatten die Gewissheit, dass Gott eines Tages seinen Geist auf sein Volk ausgießen würde. Und dieser Geistesempfang sollte ein neues Gottesverhältnis darstellen. Das war ihnen bekannt. Die Rabbiner, die haben dann natürlich ganz anders argumentiert. Die haben gesagt, okay, Haggai, Sacharja und Maleachi, das sind die letzten Propheten und danach gibt es keine Propheten mehr. Komischerweise wird heute auch vielfach in Kirchengemeinden propagiert, dass es keine Propheten mehr gibt. Das ist schlichtweg falsch. Es gibt heute Propheten und es gibt prophetische Rede. Der Unterschied ist, dass ein Prophet, wir haben in Stuttgart mehrfach einen kennengelernt, der Bob, der ist ein reiner Prophet und hat die prophetische Gabe, aber es kann auch jeder prophetisch reden. Und dann, jetzt greife ich ein bisschen vor, die prophetische Rede kann auch in Zungenrede geschehen, aber wenn wenn jemand zu mir kommt vor dem Gottesdienst und sagt, ich habe eine Prophetie für die Gemeinde, dann frage ich ihn in Zungenrede oder in echter Rede. Und dann sagt er in Zungenrede, dann brauchen wir jemanden, der die Zungenrede übersetzt. Denn sonst hat die Gemeinde ja nichts davon. Und es ist so, ganz gefährlich ist, dass die Leute auch wichtig tun sollen, indem sie nach vorne gehen und sagen, ich habe eine Prophetie. Und Gott hat zu mir gesagt, wenn ich das manchmal höre, da muss ich sehr vorsichtig sein. Und ich möchte dann gerne, dass mir das vorher auch bekannt gegeben wird. Ich habe schon sehr viele Prophetien im Gottesdienst gehört, wo ich gedacht habe, sträuben sich mir die Haare, die letzten. Ja. Und das ist dann sehr schlimm und das darf nicht passieren. Die Rabbiner erwarteten in der Endzeit eine Erneuerung des Geistesbesitzes. Das wussten sie schon und sie haben natürlich auch gedacht, der Messias kommt ja auf eine besondere Art wieder. Der ist für sie ja bis heute immer noch nicht da gewesen. Nicht? Die Rabbiner haben ja das erste Kommen Jesu noch gar nicht erlebt. Bei einigen Religionen wird ja auch Jesus selbst als Prophet eingeordnet, nicht? Kennen wir auch. Und damit haben wir das natürlich auch, da die prophetische Rede wieder, die natürlich dann von Jesus auch immer im Klartext gesprochen werden. Er verheißt also den Jüngern hier etwas und es ist nicht selbst der Besitz, sondern er verleiht ihnen etwas, was er am Pfingsttag ihnen ausschüttet, was er vorher angekündigt hat. Sie mussten damit leben, sie mussten mit dieser Unsicherheit leben. Und zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, sie waren ja Himmelfahrt des Pfingsts 40 Tage nach Ostern, da hat Jesus sich ja ihnen gezeigt. Und das war eben diese Wartezeit. Und diese Wartezeit für die Ausrüstung mit dem Geist für die Weltmission. Pfingsten selbst ist daher eine Art Schwellenereignis. Und die Verkündigung, die immer vorher schon da war, ist dann in Erfüllung gegangen am Pfingsten. Und das sagt das Wort. Kannst du bitte nochmal den Vers 1 vorlesen vom 2? Ich muss vom Textblatt. Ja, ich habe ihn hier.
Und als der Tag des Pfingstfestes im Begriff war, sich zu erfüllen, waren alle an einem Ort beisammen.
Es begann sich zu erfüllen. Das ist also das, worauf wir alle schon hingedeutet haben. Und die ganzen Propheten haben auf dieses Ereignis hingearbeitet. Und das erfüllt sich hier. Und das ist etwas, was auch deshalb als Ausgießung des Heiligen Geistes angesehen werden muss. Der Geist ist einmal ausgegossen und dann ist er auf der Erde. Und wir können alle, jeder, der will, jederzeit mit dem Heiligen Geist, wenn er will, wenn er sich darum bemüht, erfüllt werden. Vorausgesetzt, er hat vorher sein Leben Jesus gegeben. Ohne das geht es nicht. Ohne dass ich Christ bin, kann ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das geht natürlich nicht. Aber ich muss jetzt, die Wartezeit, auf die muss ich nochmal kommen, war die Ausrüstung des Geistes für die Aufgabe der Weltmission. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und dieses Erfüllungsgeschehen, was wir im Vers 1 eben nochmal gelesen haben, war auch ganz besonders wichtig. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der auch mit angesprochen ist. Das werden wir nicht alles lesen, aber das könnt ihr nachlesen. Das Pfingstfest hatte im Judentum nicht die Bedeutung wie Pessach oder das Laubhüttenfest. Es war aber auch ein Fest und es war ein Fest, wo viele Pilger aus dem In- und Ausland nach Jerusalem kommen sollten und auch kamen. Und es war eine Art Erntedankfest. Es war das Ende der Getreideernte und das wurde gefeiert. Und das bunte Treiben in der Stadt, das war jetzt so, dass viele Nationen zusammengekommen sind. Und Lukas schreibt das und bildet es ab von dem Hintergrund des Pfingstgeschehens, das, was sich da alles in Jerusalem abgespielt hat. Und wenn wir auf die Jünger sehen, ist es ganz wichtig, da war die Einheit da. Die ersten Christen hatten eine Einheit, das war die Voraussetzung für die Geistausgießung. Und deshalb mussten es auch wieder 12 sein. Das muss man auch mal sehen, es wurden ja wieder 12. Nur die waren von Anfang an da und mussten jetzt wieder auch aktiv werden. Und durch den Geist wurden sie ja befähigt, sie wurden völlig umgekrempelt. Von Petrus komm ich nachher noch dazu. Die Geistausgießung wird beschrieben, aber die Botschaft, die damit gekommen ist, von der erfahren wir gar nichts. Es ist nur die Wirkung zu sehen und die Wirkung ist nur dadurch in Erscheinung getreten, wie die Zeugen plötzlich das beobachtet haben. Aber was eigentlich gesagt worden ist, steht nirgendwo. Der Geist ist ausgegossen und die Zuschauer sehen die Reaktion. Dass sie in anderen Sprachen, mit gespaltenen Zungen heißt es, mit Feuer auf dem Haupt gesegnet worden sind, das ist letztlich, und dass sie in anderen Sprachen geredet haben und gepredigt haben, ist auch eben das, was die Menschen auch gesehen haben und was die erstmal verarbeiten mussten. In einer Gemeinde hat ein Deutscher plötzlich angefangen zu singen im Lobpreis. Und dann ist ein Afrikaner gekommen und hat gesagt, weißt du eigentlich, was du da singst? Und dann hat er gesagt, nein, ich habe das von Gott bekommen und ich singe dieses Lied. Und dann hat er gesagt, ja, das ist unsere Nationalhymne, die du gerade singst, auf Afrikanisch. Er hat also in anderen Sprachen geredet. Und wenn wir in Zungen reden, ist es eine Sprache. Es ist kein ekstatisches Gestammel, sondern es ist Zungenrede. Deshalb ist das ganz wichtig. Aber das konnten die natürlich nicht verkraften. Dann war ein Wind zu spüren. Und der Wind und Feuer, das ist auch etwas, was im Hebräischen und im Griechischen eng miteinander zusammenhängt. Das ist immer wieder auch im Alten Testament nachzulesen, dass diese Erscheinung von Feuer und Wind immer wieder dann auftraten, wenn Gott in Erscheinung trat. Feuer im Dornbusch zum Beispiel oder der Wind bei Elia, wie er sagt, ja, es war alles da, Erdbeben, aber der Herr war nicht im Feuer, der war nicht im Erdbeben und so weiter. Ne? Und ein Sturm. Da haben wir immer wieder auch diese Beispiele. Das ganze Geschehen ist also optisch und akustisch wahrnehmbar gewesen für die Leute. Es war also deutlich, dass die Auswirkungen, die gesehen wurden von den Betroffenen, wahrgenommen wurden, dass die gemerkt haben, dass die reden. Und dieses Reden in anderen Zungen, in anderen Sprachen, war deshalb so wichtig, weil sie alle gesehen haben, dass das Galiläer sind, die da sprachen. Es waren sehr viele Galiläer eben auch zu diesem Fest nach Jerusalem gekommen und die hörten sie jetzt in den Muttersprachen der Gäste, die aus aller Welt gekommen waren, reden. Und das hat sie natürlich verwundert und es war also kein unverständliches Stammeln, sondern der Geist ließ sie reden und wenn wir das Wort nochmal lesen, sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Die Beschreibung, die Lukas hier im Apostelgeschichte Kapitel 2 bringt, ist überhaupt nicht ausgeschmückt. Sie verzichtet auf jedes Beiwerk. Sie ist einfach ganz kurz und knapp gesagt. Und dadurch haben wir gerade das große Vertrauen drauf zu setzen. Nicht, dass wir eingehüllt werden in irgendwelches Beiwerk, wo das Beiwerk manchmal wichtiger ist als der Kern. Das kennen wir ja auch, da reden die Leute über das Umliegende 10 Stunden lang, aber den Kern erwischen sie nicht. Und das ist hier für Lukas ganz wichtig, dass er wirklich nur diesen Punkt beschreibt und er steht im Mittelpunkt der Botschaft, die zu verkündigen ist. Über den Inhalt ist, wie gesagt, nichts gesagt. Und die Reaktion der Zeugen, die wir nehmen, ist erst daraus zu hören, dass sie die großen Taten Gottes erzählt haben. Vers 11 steht es. Sie haben in Sprachen die großen Taten Gottes in fremden Sprachen verkündet. Und daran ist nicht das Alte Testament jetzt gedacht, sondern daran ist gedacht, dass sie das Heilshandeln von Christi besprochen haben, dass sie die Evangelien, die mit Jesus erlebte, aus den Evangelien dargeboten haben, in fremden Sprachen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass das überhaupt gewirkt hat. Und jetzt kommen wir zu dem Ort, wo? Und da muss man sich ja auch fragen, wo war denn das Ganze? Denn es ist natürlich vom Haus die Rede, es ist vom Tempel die Rede und dann wird noch gesagt, dass eine große Menge dazu kam. Also die große Menge kann niemals in das Obergeschoss gegangen sein. Also sie müssen ihren Standort verändert haben. Sie müssen also rausgegangen sein, entweder auf die Straße oder in den Tempel, wo letztlich die Menge sie auch hören könnte. Und das wird von Lukas berichtet. Und dann spricht er ganz gezielt von Juden, die aus allen Völkern unter dem Himmel nach Jerusalem gekommen sind. Und sie haben eben alle mitgekriegt, dass die Jünger von dem Geist erfüllt worden waren. Es handelte sich um ein Hörereignis und es war ein Sprachenwunder. Und dann haben sie, die Besucher haben alle gesagt, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Sie haben das plötzlich nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Aber diese Galiläer, zu denen ja auch die 12 dann wieder Jünger gehörten, die tragen die Botschaft aus dieser engen aramäischen Welt, in der sie ja vorher gelebt haben, hinaus in die Völkerwelt, weil die alle anwesend waren. Und Gott hat das so eingerichtet, dass die alle in dem Zeitpunkt in Jerusalem waren. Er hat das ja alles genau geplant, dass die Ausgießung genau dann passieren sollte, damit letztlich auch etwas weitergebracht wird. Und interessant ist die Liste, wenn wir, das lesen wir nicht, weil es zu umfangreich ist, das müsst ihr bitte selbst nachlesen. Diese Herkunftsbezeichnung, die sind so verwirrend. Da sind Völkernamen genannt, da waren die Parther und die Meder und die Elamiter, aber da sind auch Landschaftsnamen genannt, Mesopotamien, da ist eine römische Provinz, Asia genannt, und immer geht es um die Bewohner dieser Gegend, und zwar um ihre jüdischen Bewohner. Das darf man auch sehen. Es sind die Juden, die hier dieses erste Zeichen der Evangelisierung, der Weltevangelisation weitertragen sollen. Und der Vertreter, das sind ja die Vertreter, die aus der Diaspora kamen. Die sind ja dann alle nach Israel sowieso, aber nach Jerusalem gekommen und sind anwesend und haben als erster diesen Schritt in die Sprachgrenze getan. Und Lukas deutet damit an, dass hier die Erfüllung auch, weil wir vorhin von Erfüllung sprachen, des Missionsbefehls hier schon gegeben ist. Da geht es schon los. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen. Da beginnt die Evangelisation und da beginnt die Gemeinde. Da entsteht die Gemeinde. Und der erste kleine Kreis der Gemeinde waren letztlich die Jünger selbst, aus der das Ganze dann weitergetragen wurde. Gottes Fügung und Wille war es also, dass er jenem, dem damaligen Pfingstfest, die Weltbevölkerung, die in Jerusalem anwesend war, optisch und akustisch diesen Schritt mitteilt. Und das ist letztlich die Vorbereitung für die Weltmission, wie ich ja schon sagte. Die Juden haben, wenn sie Zeugnis gaben, natürlich daran gedacht, dass das Geschichtshandeln für sie wichtig war, dass sie aus Ägypten ausgezogen waren, ist doch klar. Und weitere Dinge, die in ihrem jüdischen Leben stattgefunden haben. Aber für uns Christen ist doch das Wichtigste die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist die Auferstehungskraft, die wir auch in uns haben und mit der wir leben und auf die wir uns verlassen können, dass sie auch greift, wenn wir auf Kurs bleiben. Und das ist so wichtig. Danke für das Amen. Super. Das ist es, worauf wir ja auch zielen. Und somit ist die Auferweckung von den Toten und der Anbruch des Gottesreiches für uns heute das Zeugnis, was damals auch die Galiläer, die 12, gegeben haben. Für uns heute ist diese Erstverkündigung immer wieder auch ein Prüfstein unserer Predigt selbst. Muss ich auch für mich immer wieder prüfen. Schließlich verkünden wir nicht uns selbst. Wir verkünden nicht unsere Fähigkeiten und Taten, ich betone es bewusst, unsere geistliche Erkenntnis und theologischen Meinungen, sondern wir verkünden den Herrn Jesus Christus und nur den. Und der gibt uns die Richtlinie, was wir im Heiligen Geist geführt sagen sollen. Da ist nicht selbst ein Sockel für uns da, sondern wir sind einfach nur Handlanger von ihm. Wir sind wichtig, er braucht uns. Aber wir sind die, die letztlich mit ihm zusammen das Wort weitergeben. Und die Weltmission ist ja nun schon fast 2000 Jahre in Gange. Gell? Die Reaktion treffen wir heute wie damals. Wenn ich etwas nicht verstehe, wenn ein Vorgang mir nicht klar ist, dann äußere ich Vermutungen. Und diese Vermutungen gehen in alle Richtungen ins Blaue. Und die sind natürlich manchmal so, dass dann auch etwas Komisches dabei rauskommt. Sie waren aber alle verwirrt und wussten keine Lösung, heißt es, als sie das sahen. Sie mussten ja damit umgehen. Die Bevölkerung, meine ich jetzt. Ne? Und die einen haben gesagt, was mag das wohl sein? Und die anderen haben gesagt, die sind ja betrunken, sie sind voll des guten Mostes oder des Weins. Und das gilt auch in unseren Tagen. Die äußere Form von Hörern, von vielen Hörern, die das Evangelium hören, die sind genauso heute da. Einmal Unverständnis oder sogar Spott erleben wir. Wenn wir mit Jesus auftreten, kann man beides erleben. Und wir haben aber auch Leute, die dankbar dann das Wort annehmen und auch wirklich ja, ihr Leben verändern. Aber das ist heute auch so wie damals aus dem Kleinen heraus. Diese kleine Gruppe hat es begonnen und es ist fortgesetzt worden. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, es sind immer kleine Gruppen gewesen, die Paulus oder Petrus, die sie gegründet haben und haben dann Gemeinden gegründet. Und Gott kommt es nicht darauf an, es kommt es nicht auf die Masse an, sondern auf die Klasse. Und das ist ganz wichtig, dass wir da auf Kurs bleiben, dass wir nicht mit irgendwelchen, um keinem weh zu tun, dass wir nicht das Auftreten selbst in den Vordergrund stellen. Ich hab vor Jahren in Traunstein im Krankenhaus gelegen, ich hatte eine Blutvergiftung. Und ich hatte zwei Männer, wir waren zu dritt. Und der eine Mann hatte eine schwere Erkrankung, lassen wir es mal so stehen. Und wir wussten, dass es mit ihm zu Ende geht. Und ich habe dann, obwohl ich selbst auch nicht so gut drauf war, habe ich mich nachts an sein Bett gesetzt und auf seine Bettkante, die spüre ich heute noch, die war hart. Und ich habe dann nicht nur 10 Minuten gesessen. Und er hat in der Nacht sein Leben übergeben. Und am nächsten Tag kam die Familie und er hat ihnen das erzählt. Und da saß die Familie nicht an seinem Bett, es war eine große Familie. Und dann saß die Familie nicht an seinem Bett, sondern an meinem. Und die Älteren und die Ehefrau, die haben mich dann gefragt, was haben sie denn mit unserem Papa gemacht? Und wo unterscheiden sich denn unsere Dinge? Und dann hat der Enkelsohn, die möchte ich gar nicht wiederholen, hat ganz klare Aussagen gemacht, wo der Unterschied ist. Und alles. Ja, zwischen evangelisch und katholischen. Und dann haben alle staunend dagestanden, dass der Junge plötzlich das begriffen hatte. Ich habe dann weiter noch mit dem alten Herrn gesprochen. Ich habe ihn auch später noch besucht im Krankenhaus. Er hat noch kurze Zeit gelebt, ist dann gestorben. Und dann habe ich ihn immer gefragt, was haben Sie denn in der Kirche gemacht? Da sagt er, ich war bei den Gebirgsschützen. Und das war ja so toll, wir sind dann morgens da und dann haben wir geschossen und die Frauen haben die Kräuterbuschen gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja und weiter, ja, da sind wir morgens da gestanden und dann sind wir marschiert und ich sage, und weiter, es kam aber nichts. Von Gottes Wort und Predigt habe ich nie was gehört. Das war die Tradition, die ihm wichtig war. Und die haben nie was wahrgenommen, was wirklich an Gottes Wort auch da. Gut, jetzt komme ich mal auf mich. Ich habe auch im Kirchenchor gesungen und habe Jesus noch nicht angenommen. Ich war Christ immer. Ich meinte immer, ich war Christ. Aber ich war nur Nennchrist. Ich war getauft mit Sprenkel, mit Wasser. Und dann habe ich immer gedacht, oh, hoffentlich ist mal Schluss, ich habe Hunger. Gell? Ich habe ja im Chor, ich musste noch meine Lieder musste ich singen und wir haben den Gottesdienst untermalt und wir waren natürlich immer dabei. Aber von keiner Predigt kann ich mich erinnern, was ich da mitgenommen habe. Das ist erst dann passiert, wo ich wirklich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben. Und seitdem geht die Post ab. Die Verkündigung, von der hier gesprochen wird, die ist eben auch manchmal schwierig. Es wird manchmal, ist sie, die Kritiker, die heute im Gottesdienst sitzen, spreche ich jetzt an, für eine ist sie zu ernst oder zu langweilig. Oder für andere ist sie zu gefühlsbeladen oder zu drängend sogar. So hat jeder immer irgendwas zu meckeln, dass da, wenn man irgendwas überstülpen will oder so. Aber immer gibt es doch nur einen Inhalt, der freilich die jeweilige Situation angemessen zur Sprache bringen muss. Und das ist letztlich der Blick auf das Evangelium, auf das Leben von Jesus, auf die Botschaft, die wir verkünden sollen, nämlich die großen Taten von Gottes Sohn, nämlich Jesus Christus. Und wenn wir das tun, dann geht das seit der Gründungsstunde vor fast 2000 Jahren und die christliche Mission auch für uns, dass wir heute genau da weitermachen, indem wir große Taten von Jesus weiterreichen. Dass die Leute verstehen, dass es damals möglich war, dass es nicht nur Geschichte ist, dass es kein Geschichtsbuch ist, dass es heute auch möglich ist, sondern dass wir wirklich etwas bewegen können, dass wir auch etwas erreichen können. Und wir haben viele Geschichten von Heilung. Ich denke nur an Günther, kennt sicher keiner mehr, der war vor Jahren hier. Er ist geheilt worden von einem Blasentumor. Er war plötzlich weg. Und wir haben für ihn gebetet. Und das sind Dinge, die auch heute noch passieren. Man muss nur mutig das vorantragen. Man muss vorangehen und eben mutig das Wort für sich in Anspruch nehmen. Die blutflüssige Frau, die den Saum von Jesu Gewand anfassen möchte und gesagt hat, das will ich, die ist gesund geworden. Sowas geht heute auch noch, aber das ist auf jeden Einzelnen eben auch zugeschnitten, dass jeder das erkennen muss für sich, wie er handeln muss. Und dann können wir auch heute, wie Jesus damals sagen, solchen großen Glauben habe ich in ganz Deutschland noch nicht erlebt, wenn jemand wirklich dasteht, wie zum Beispiel unser Günther, der hier, der auf dem Totenbett, ich habe ihn in Aibling im Krankenhaus immer wieder besucht in seinen letzten Stunden, und dann, er war ein Urbayer, da hat er gesagt, das Beste, was mir geschehen ist, dass ich in der Kirche gekommen bin. Gell? Das war Günther. Und solche Menschen, die bleiben einem auch haften. Das sind die großen Taten. Das war ja nicht wir. Jesus hat uns da ja geführt und hat das für ihn getan. Er hat ihn geheilt. Das ist nicht unser Verdienst. Aber so können wir heute auch mit dem Evangelium leben, geistgeführt arbeiten und alles zu einem guten Ende führen. Nicht nur für uns, sondern auch für die Leute, die uns hören. Amen. 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 Danke, Herr. Ja, ich segne unsere Zuhörer. Und ich möchte Ihnen noch wunderschöne Pfingsttage zusprechen. Der Herr ist mit euch und ich freue mich auf den nächsten Sonntag, wenn wir wieder hier Präsenzgottesdienst haben und einfach, würde ich mal sagen, in der Apostelgeschichte weitermachen und da dann auch mal sehen, wie die Jünger weiter mit dem gearbeitet haben, was ihnen dort verkündet worden ist und was ihnen dort gegeben worden ist. Der Geist ist ihnen ja gegeben worden. Halleluja. Amen.